Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.
All of us are consumers. All of us deserve the right to be protected against fraudulent or misleading advertisements and labels. The right to be protected against unsafe or worthless drugs and other products. The right to choose from a variety of products at competitive prices.
Das war John F. Kennedy, der US-amerikanische Präsident. Vielleicht hat ihn jemand erkannt. Als meine Frau mir vorschlug, dass ich eine Folge über die Geschichte des Verbraucherschutzes machen könnte, da wusste ich, das finde ich eine gute Idee und an dieser Rede werde ich wahrscheinlich nicht vorbeikommen. John F. Kennedy hielt diese Rede 1962 am 15. März. Der 15. März, der ist bis heute noch der Weltverbrauchertag. Und er erinnert mit dieser Rede daran, wir sind alle VerbraucherInnen. Man denke da an das Bild von Angela Merkel, wo sie mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt rennt und da so Wein und Klopapier kauft. Das Bild ist vor ein paar Wochen mal viral gegangen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Und John F. Kennedy skizziert vier wichtige Elemente, die für den Verbraucherschutz wichtig waren und wichtig sind. Punkt 1, die Sicherheit. Vielleicht ist es halt ein bisschen unpraktisch, wenn krebserregende Weichmacher in Kinderspielzeug verarbeitet werden. Punkt 2, die Information. Wie viel ist eigentlich drin in meiner Haferflockenpackung? Was kostet die Haferflockenpackung und wie lang hält die sich? Punkt 3, die Wahlfreiheit. VerbraucherInnen sollten sich zwischen vielen Anbietern entscheiden können. Marktbeherrschende Stellungen vertragen sich damit eher schlecht. Und Punkt 4, der dann später in der Rede noch angesprochen wird, den wir jetzt in dem Ausschnitt noch nicht gehört haben, das Recht auf Gehör. Natürlich muss man sich auch wehren können, wenn Unrecht geschehen ist, denn die besten Verbraucherrechte sind nur dann was wert, wenn wir sie auch effizient durchsetzen können. Wir brauchen effektiven Rechtsschutz, wir brauchen wirksame Beschwerdemöglichkeiten. Heute möchte ich mit euch eine kleine Reise machen, eine Reise, die garantiert nicht storniert werden muss, eine Reise durch ein paar Aspekte der Geschichte des Verbraucherschutzes. Wo fangen wir da überhaupt an? Natürlich im Gesetz, denn so haben es uns ja die Professorinnen und Professoren eingetrichtert. Sie sagen nämlich immer gerne, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung und die Definition des Verbrauchers, die finden wir zum Beispiel in Paragraph 13. Aber obwohl das BGB selbst bereits 120 Jahre auf dem Buckel hat, durchaus also historischen Wert, Paragraph 13 BGB ist da erst seit 2000 enthalten, wurde also eigentlich gerade erst volljährig. So richtig weit können wir damit noch nicht in die Vergangenheit gucken. Da brauchen wir also einen anderen Ansatz. Jetzt stammt natürlich Verbraucherschutz oft auch aus der EU. Das habe ich in der einen oder anderen Folge ja schon mal angedeutet. Und selbst Paragraph 13, der hat seine Quellen auch in der EU, geht von seinem Inhaltsgehalt her auf eine Richtlinie zurück von 1993. Aber ja, Richtlinie von 1993, die ist immer noch jünger als ich. Auch noch nicht so richtig historisch, da müssen wir noch tiefer gehen. Was sagt uns Paragraph 13 eigentlich inhaltlich? Ja, nur, dass VerbraucherInnen Verträge überwiegend zu privaten Zwecken abschließen. Das führt uns für die Historie auch noch nicht so richtig weiter. Der Begriff ist da ja auch so eine Art Sackgasse. Aber was ist, wenn wir die Definition etwas erweitern? Was ist, wenn wir sagen, Verbraucherschutz ist doch eigentlich immer eine Art Schutz vor Missbrauch wirtschaftlicher Macht? Das gilt nämlich für viele Gesetze. Da könnte man fast eine Geschichte von allem machen, eine Geschichte des Rechts. Und tatsächlich habe ich dann mal kurzerhand in einer Übersetzung des Codex Hammurabi gestöbert. Der Codex Hammurabi stammt aus 1800 vor der Zeitenwende, ist also fast 4000 Jahre alt und gilt als eines der ältesten bekannten Gesetze der Welt. Und selbst der Codex Hammurabi kannte quasi schon so eine Art Verbraucherschutz, jedenfalls eine Art Schutz des Schwächeren. Dort war nämlich geregelt, wenn jemand eine Darlehensschuld hat und ein Sturm das Korn niederwirft oder die Ernte ausfällt oder das Korn aus Wassermangel nicht wächst. In diesem Fall braucht er seinem Gläubiger kein Korn zu geben. Er wäscht seine Schuldtafel mit Wasser und zahlt für dieses Jahr keine Miete. Und diese Regelung fand ich faszinierend, weil die Ähnlichkeiten zur ganz modernen Corona-Gesetzgebung absolut frappierend sind. Jetzt haben wir leider irgendwo auf dem Weg zwischen Codex Hammurabi und jetzt verlernt, uns kurz zu fassen und benutzen solche Wortungetüme wie Verbraucherdarlehensverträge. Die hätten wahrscheinlich alleine eine Steintafel gefüllt. Aber inhaltlich haben wir Regeln, die sich absolut ähneln. Zum Beispiel ist da der Artikel 240, Paragraph 3 EGBGB, ein ganz neues Gesetz, das jetzt extra während der Pandemie gemacht wurde. Den genauen Wortlaut erspare ich euch und uns, eben weil der relativ lang ist. Aber es geht um Darlehensverträge, um Verbraucherdarlehensverträge. Und die Regelung sagt, ja, wenn ich Geldprobleme bekomme wegen Corona, dann muss ich zwischen April und Ende Juni keine Raten auf meinen Darlehensvertrag zahlen. Und das ist eigentlich wirklich nichts anderes, als wenn Corona den Job niederwirft oder das Konto aus Geldmangel in den Boden wächst, dann darf ich meine Schuldtafel mit Desinfektionsgel waschen. Inzwischen sind wir natürlich wieder zum gewöhnlich gefühlskalten juristischen Grundsatz, Geld hat man zu haben, zurückgekehrt. Aber für diesen kleinen Zeitraum in der Geschichte gab es diese tolle Parallele zwischen dem EGBGB und Codex Hammurabi, einem der ältesten Gesetze der Welt. Und daran kann man ablesen, Verbraucherschutz hat zahlreiche Seiten, auch wenn der Begriff der VerbraucherInnen vielleicht nicht immer draufsteht. Mietrecht ist zum Beispiel auch so eine Art Verbraucherschutz, auch wenn da eben nicht die VerbraucherInnen geschützt werden, sondern die MieterInnen. Und Kapitalmarktrecht kann auch Verbraucherschutz sein, da sind es dann vielleicht die AnlegerInnen, die man schützt. Wenn man sich das klar macht, wird deutlich, Verbraucherschutz muss schon relativ früh beginnen. Und spätestens im Mittelalter haben wir dann hierzulande klare Regeln, die man auf jeden Fall in die Richtung Verbraucherschutz einsortieren darf. Relativ naheliegend ist ja zum Beispiel die Frage, was darf eigentlich ins Essen, was darf eigentlich ins Trinken? Das ist auch nichts anderes als John F. Kennedy, der sagt, ja, wir haben das Recht darauf, sichere Produkte erwerben zu dürfen. Zum Beispiel gibt es ja das relativ bekannte Reinheitsgebot beim Bierbrauen, das man vielleicht schon mal gehört hat. Und das Reinheitsgebot, das sieht sich ja in einer langen Tradition. Tatsächlich kann man es vielleicht auf eine Passage in der Bayerischen Landesordnung von 1516 zurückführen. Also über 500 Jahre. Dort heißt es, wir wollen auch sonderlichen, dass wir an allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehrer Stück, denn allein Gersten, Hopfen und Wasser genommen und gebraucht sollen werden. Ja, ziemlich eindeutig Verbraucherschutz. Und auch sowas heute sehr Unscheinbares wie das Eichwesen kann man eigentlich als Errungenschaft des Verbraucherschutzes bezeichnen. Man stelle sich vor, man ging damals auf den Markt, da hatte man nicht unbedingt Lust darauf, dass man vielleicht abgezockt wird, indem ein Laib Brot mit ein bisschen Pfund mehr aufgewogen wird. Digitalwagen waren damals ja noch nicht so verbreitet. Die erstaunlich simple Lösung ist, wir gründen eine Stadtwaage. Die Stadtwaage wird von öffentlichen Stellen betrieben, sodass wir irgendwie kontrollieren können, was da genau passiert. Und dann haben wir eine Hand darauf, dass dort Waren zuverlässig abgewogen werden. Praktischer Nebeneffekt, man kann die passende Höhe der Zollgebühren gleich mitbestimmen. Aus dem 16. Jahrhundert sind noch mehrere solcher Wagen erhalten, zum Beispiel in Braunschweig. Kann man besichtigen. Jetzt würde ich liebend gerne noch 7 bis 14 Tage den Stadtwagen hinterher recherchieren, um zu gucken, ob es da irgendwelche Einzelereignisse gab, die diese Stadtwagen hervorgerufen haben. Aber die Geschichte des Verbraucherschutzes, die ist sicher ohne Zweifel eine Geschichte der Einzelereignisse, eine Geschichte der Krisen. beim Codex Hammurabi haben wir den Ernteausfall als Krisenherd. Und da braucht es ja auch keine besonders lebhafte Fantasie, um sich vorzustellen, was das damals für eine Familie bedeutet haben könnte, wenn das Korn nicht so gewachsen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Aber nicht immer sind Krisen so höhere Gewalt, manchmal sind die ja auch sehr menschengemacht. Zum Beispiel haben wir da den Hamburger Sülzer Aufstand. Der Hamburger Sülzer Aufstand ist eine Art Gammelfleischskandal, der sich nach dem Ersten Weltkrieg in der frühen Weimarer Republik ereignet hat. Ausgangspunkt dieses Skandals ist, dass ein Fass aus einer Fleischfirma umkippt und eine stinkende Masse zum Vorschein kommt. Diese stinkende Masse hätte eigentlich zu Sülze verarbeitet werden sollen. Daraufhin dringen einige erzürnte Personen in die Fabrik ein und stoßen dort auf Haufen von Fellen und Häuten, welche mit, Zitat, einer dicken Schimmelschicht überzogen waren, wie es später in einem Gerichtsurteil heißt. Ja, richtig lecker, wenn man sich vorstellt, dass das zur Sülze hätte verarbeitet werden sollen. Das Ganze führte zu extremen Unruhen in Hamburg, denn es zeigte sich relativ schnell, es gibt in anderen Fabriken ähnliche Zustände. Die Demonstrationen werden dann immer größer und teilweise wird sogar das Militär eingesetzt, um die Demos niederzuschlagen. Am Ende sind 80 bis 90 Menschen tot und das Resultat ist ein Gesetz zur Lebensmittelsicherheit. Also auch wieder John F. Kennedy, Sicherheit, wir haben das Recht darauf, sichere Produkte zu erwerben. Und ganz generell war die Zeit um die Jahrhundertwende sehr wichtig für den Verbraucherschutz. Einen Aufbruch gab es parallel dazu auch bei verbraucherschützenden Institutionen, die kollektive Interessen gemeinsam besser durchsetzen sollten. So gründeten sich Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts parallel in unterschiedlichen Gebieten der Welt, zum Beispiel der New Yorker Käuferbund, der österreichische, der Pariser und die Schweizer Käuferliga und der Deutsche Käuferbund, also ganz unterschiedliche Institutionen. Auch auf staatlicher Seite erkannte man Handlungsbedarf und so gründete man in Deutschland dann beispielsweise während des Ersten Weltkriegs den sogenannten Kriegsausschuss Konsumenteninteressen, der den schlimmsten Auswüchsen der sehr, sehr schwierigen Versorgungslage in der Heimat entgegenwirken sollte. Der Begriff Heimatfront, der kam sicherlich nicht von ungefähr. Und dieser Kriegsausschuss Konsumenteninteressen, der hatte sehr vielseitige Aufgaben. Es gibt da eine ganz beeindruckende Aufzählung. Zu seinen Aufgabenbereichen zählten Brotpreise überwachen, Butterpreise überwachen, Tarife der Straßenbahn überwachen, Wohnungsmieten überwachen, Hebammenkosten überwachen, Kartoffelanbau überwachen, Abfallverwertung überwachen, Ausfüllen überwachen, Einfuhren überwachen, Zollfragen, Steuerfragen, Beratung der Regierung und so weiter und so fort. In seiner Wirkung blieb der Kriegsausschuss für Konsumenteninteressen deshalb eher überschaubar. Das kann man auch am Beispiel des Wuchers beobachten. Wucherregelungen gab es auch damals schon und wegen der drastischen Preissteigerung schuf man teilweise dann deutschlandweit sogenannte Wuchergerichte, um auch mit rechtlichen Mitteln gegen diese schlechte Versorgungslage anzukämpfen. Doch das gelang nicht wirklich. Ein Praktiker aus der Verwaltung konstatierte damals, es handelt sich um ein Gesetz, von dem jeder weiß, dass es nicht gehalten wird und von dem jeder weiß, dass der größte Teil des Handels bereits bankrott wäre, wenn er sich den Wirkungen dieses Gesetzes gefügt hätte. Man hat dem kaufenden Publikum etwas versprochen, was man nun nicht halten kann. Die Parallele, die liegt relativ klar auf der Hand. Maskenkauf während der Corona-Zeit, da konnte man ja auch extreme Preisexplosionen beobachten. Und nur in ganz krassen Fällen konnte man da tatsächlich wegen Wucher vorgehen. Denn Wucher setzt immer voraus, dass der Marktpreis krass überschritten wird. Und wenn der Marktpreis aber selbst stetig steigt, weil alle Anbieter ihre Preise hochsetzen, dann kann man nicht gegen alle Anbieter gleichzeitig wegen Wucher vorgehen. Und solche Preissteigerungen gab es eben während und nach dem Ersten Weltkrieg bei vielen Gütern des täglichen Bedarfs. Wie gesagt, Begriff Heimatfront. Einen temporär erfolgreicheren Ansatz hatten Selbsthilfezusammenschlüsse, zum Beispiel sogenannte Konsumgenossenschaften. Die Idee der Konsumgenossenschaft war, wir schließen uns zusammen, kaufen dann in großen Mengen Waren zu günstigen Preisen ein und verkaufen die zu vergünstigten Preisen an unsere Mitglieder weiter. Zwischenzeitlich funktionierte das sehr gut, sodass es zu zahlreichen Gründungen von Konsumgenossenschaften kam. Aber gerade zur Weltwirtschaftskrise 1929 kamen diese Systeme auch ein bisschen an ihre Grenzen. Einige Konsumgenossenschaften verkauften sich quasi selber leer, weil sie die Waren dann unter dem eigentlichen Marktpreis an ihre Mitglieder weitergaben und irgendwann die Lager leer waren. Später wurden sie auch noch von den Nazis bekämpft, weil diese Idee der Genossenschaft nicht wirklich ins nationalsozialistische Weltbild passte. Dazu gibt es einen spannenden Podcast von Zeitsprung, den ich euch in die Shownotes geben kann. Aber wenn sich VerbraucherInnen zusammenschließen, dann machen sie Selbsthilfe und sie übernehmen Verantwortung. Und das ist etwas, was man auch immer und immer wieder von ihnen gefordert hat. Natürlich ist das ja auch ein interessantes Menschenbild, das perfekt zu den Gedanken der Aufklärung passt. Wir sind alle mündige BürgerInnen. Und wer will schon behaupten, dass wir nicht alle total mündig, total vernünftig sind? Aber die Frage, wie realistisch das ist, kann man schon mal stellen. Und auch für den Verbraucherschutz ist Verantwortung ein wichtiges, zentrales Thema, zu dem man sich irgendwie ins Verhältnis setzen muss. Einem Zitat von Florence Kelly, der ersten Generalsekretärin einer US-amerikanischen Konsumentenvereinigung, trieft die Verantwortung aus jeder Pore. Dort heißt es, to live means to buy means to have power means to have responsibility. Florence Kelly, ja, erste Generalsekretärin der NCL, National Consumers League, ein US-amerikanischer Verband für Konsumenteninteressen. Ja, so ein bisschen Kinderarbeit, na, dann kauft man eben was anderes. Mit Kampagnen gegen Kinderarbeit hat die NCL früh von sich reden gemacht. Aber dass es mit solchen Kampagnen nicht unbedingt immer getan ist, sieht man schon daran, dass es ja ein Aufruf ist, den man auch heute quasi noch unverändert machen könnte. Und tatsächlich gab es auch 2007 noch eine Kampagne der NCL, wo es um die 5 schlimmsten Jobs für Teenager ging. Aber die Idee ist natürlich erstmal korrekt. Abstimmung mit dem Portemonnaie. Jeder meiner Euros ist eine Stimme, kann ja eigentlich kaum jemand was gegen sagen und kennen wir auch. Wenn die True Fruits Kampagne wieder mal über ihr Ziel hinausgeschossen ist und sich ein kleiner Boykott formiert oder wir kennen das auch, wenn US-amerikanische Patrioten mal wieder ihre Nikes anzünden, aber True Fruits gibt's noch. Nike gibt's noch und obwohl im Internet regelmäßig viele VerbraucherInnen in mündiger Eigenverantwortung Fischstäbchenpizzen von einem Tiefkühlpizza-Hersteller fordern, habe ich sowas im Regal noch nicht gesehen. Ursprünglich sind solche Boykottaufrufe eigentlich auch ein Hilfsmittel der Arbeiterbewegung, die während der Industrialisierung immer wieder Aufrufe startet. Zum Beispiel gibt's da den Bierboykott von 1894. Da ging es darum, zur Unterstützung eines Streiks im Kampf für höhere Löhne und den 1. Mai als Feiertag eben zu einem Boykott gegen bestimmte Bierhersteller aufzurufen. Aber schon bei diesem Bierboykott zeigte sich, solche Aufrufe sind extrem aufwendig. Es gibt eine gewisse Trägheit der Masse und die muss man immer auch erst überwinden. Beim Bierboykott ist vielleicht noch halbwegs klar, wen wir jetzt genau boykottieren, Hersteller XY. Wenn man aber zum Boykott von Kinderarbeit aufruft, dann wird's äußerst unklar. Gerade heute ist ja quasi nicht zu erkennen, wie Produkte genau hergestellt werden. Und dementsprechend habe ich den Eindruck, ist der Hinweis auf Verantwortung, auf Eigenverantwortung immer auch ein bisschen wohlfeil. Und vielleicht ist das sogar auch der Versuch der Fokusverlagerung. Wenn Konzerne uns mit unserer Verantwortung beschäftigen können, wir sind alle ja schon mal unnütz mit dem Auto irgendwo hingefahren, dann schauen wir vielleicht nicht so genau hin, wenn die Konzerne mehr oder weniger heimlich unsere Umwelt zerstören. Bei Lebensmittel und Finanzen hören wir es auch immer wieder. Nachhaltigkeit, ja, ist doch Verbraucherverantwortung. Aber woher sollen wir überhaupt wissen, was das nachhaltigste Produkt ist? Sehr gut zeigt sich unsere Überforderung meines Erachtens auch an so einer Homepage wie siegelklarheit.de. Es ist einfach ungeheuer schwierig. Jetzt soll ich mir nicht mehr nur im Regal angucken, ob irgendwo ein Siegel draufsteht, sondern jetzt brauche ich extra eine Website, auf der ich gucken muss, was dieses Siegel überhaupt bedeutet. Wer hat da die Zeit dafür, frage ich mich und bin damit auch nicht allein. Ich habe nämlich auch ein schönes Zitat von 1913 ausgegraben. Dort konstatierten VerbraucherschützerInnen Else Lüders und Felix Klaus: Der Käufer ist der König der Wirtschaftsordnung, aber er ist ein Faulenzerkönig, der weder herrscht noch regiert. Ja, vielleicht sollte man diesen Faulenzerkönig im Kopf behalten, wenn wieder mal jemand von Verantwortung erzählt. Wovon beim Verbraucherschutz eben auch oft erzählt wird, die Information. JFK hat es auch gesagt, wir brauchen Informationen. Das ist auch alles eine Wissensfrage. Für Sachbuchfans wie mich ist das erstmal eine großartige Idee. Und tatsächlich gab es auch um die Jahrhundertwende so eine Art enzyklopädischen Ansatz. Da gab es dann ganze Bücher, die mir das Wissen über Produkte vermitteln sollten. Zum Beispiel auch die ausführliche Volkswarenkunde für alle Stände von 1836. Aus dieser Volkswarenkunde könnte ich euch jetzt ein Kapitel über Opium vorlesen, aber das haue ich vielleicht lieber in die Shownotes und ihr könnt euch angucken, was man damals noch so über Kanarienvögel vermittelte und vieles andere mehr. Ihr habt heute vermutlich keine Volkswarenkunde mehr in den Bücherregalen stehen. Es ist am Ende des Tages ja auch ein bisschen wie mit den Datenschutzerklärungen. Eigentlich will ich doch keine 50 Seiten darüber lesen, was der Anbieter mit meinen Daten macht. Ich will ein bestimmtes Spiel spielen und mich darauf verlassen, dass das Gesetz mich vor Missbrauch gut genug schützt. Dafür braucht es einen Gesetzgeber und eben auch Institutionen wie die Verbraucherzentralen, die sich auf politischer Ebene für die Konsumenteninteressen einsetzen, damit sie nicht zerrieben werden. Und damit springen wir jetzt so langsam in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die für den Verbraucherschutz nochmal viele Impulse gegeben hat. Ich habe es ja in der Folge 6 von Recht auf Audio schon mal erwähnt. Verbraucherzentrale in Hessen ist 1959 gegründet. Verbraucherzentralen sind so ein bisschen die Kinder der jungen BRD, gehen aus dem Wirtschaftswunder hervor. Es ist wieder Geld da, da will man sich doch mal was gönnen. Und konkret aus den Hausfrauenverbänden, die sich dann eben zu solchen Verbraucherzentralen zusammenschließen. Zu Beginn ist die Arbeit der Verbraucherzentrale Hessen und auch anderer Verbraucherzentralen noch sehr auf diese Warenkunde bedacht. John F. Kennedy, Recht auf Information. Zum Beispiel hatten wir damals so eine Ausstellung, Waschtag gestern und heute. Da hatten wir dann 18 Waschmaschinen stehen, verschiedene Modelle und zeigten dann, wie man die sachgerecht bedient, damit Überschäumen eigentlich unmöglich ist. Parallel dazu haben wir sogar noch so Funktionen wie eigentlich von Ideale oder Geizhals übernommen. Da gab es einen Preisermittlungsdienst bei der Verbraucherzentrale Hessen. Der hatte den schönen Namen Börse der Hausfrau. Da rannten dann irgendwelche Beraterinnen und freie Mitarbeiterinnen der Verbraucherzentrale Hessen über den Markt und machten so eine Marktbegehung, schauten sich an, was ist das saisonale Angebot und zu welchen Preisen werden Lebensmittel gerade verkauft und veröffentlichten das dann in der Tagespresse. Das Ganze natürlich immer mit relativ einfachen Mitteln. Das hat sich ja auch bis heute nicht geändert. Ich mache meinen Podcast aus dem Homeoffice und mache keine YouTube-Miniserie in 4K aus dem verbraucherzentralen Studio. Und die Kolleginnen aus Baden-Württemberg haben sogar einen TV-Bericht aus der Anfangszeit dieser Verbraucherzentralen ausgegraben, wo die Chefinnen der Verbraucherzentralen tatsächlich mit dem Linienbus ins Ministerium vorfahren und dort dann den rauchenden Staatssekretären gegenüber sitzen. Ja, in der Folge institutionalisiert und professionalisiert sich der Verbraucherschutz immer mehr. Und das ist auch absolut nötig gewesen, denn es zeigte sich dann immer mehr die Vielgestaltigkeit des täglichen Lebens. Es kamen immer mehr, immer verschiedenere Produkte auf den Markt. Heutzutage bräuchte man mit einer Ausstellung über 18 Waschmaschinen ja gar nicht erst anfangen. Da müsste man wahrscheinlich 1800 Waschmaschinen ausstellen. Die Arbeit der Verbraucherzentralen musste sich also stärker fokussieren und auch neue Elemente kamen hinzu. Vor allen Dingen einen rechtlich auch sehr wichtigen Meilenstein möchte ich noch herauspicken. Das ist nämlich dann 1977. Das AGB-Gesetz wird beschlossen. Da ging es um allgemeine Geschäftsbedingungen. Und in diesem AGB-Gesetz versteckt war die sogenannte Verbandsklagebefugnis. Plötzlich durften Verbände wie die Verbraucherzentralen selbst auch solche Sachen wie AGB-Verstöße ahnden. Wenn sich jetzt also die Ilse Müller über die Firma Meier beschwerte, weil bei der Firma Meier irgendeine unwirksame Kündigungsfrist in den AGB stand, dann konnte die Verbraucherzentrale dagegen vorgehen. Über AGB habe ich ja in Folge 5 gesprochen, aber diese Verbandsklagebefugnis, die ist durchaus auch eine rechtliche Besonderheit, weil es eine Art Popularklage ist, wo ein Verband für andere klagt in deren Interesse. Normalerweise muss man in Deutschland aber immer für sich selbst klagen, wenn auch vielleicht mit anwaltlicher Hilfe. Heute führen die Verbraucherzentralen zahlreiche Prozesse wegen dieser Verbandsklagebefugnis im Namen der VerbraucherInnen. Aus meiner Sicht eine echte Erfolgsgeschichte. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass das künftig noch ausgebaut wird. Denn zum Beispiel beim Dieselskandal hat man ja gesehen, Gerichtsverfahren kosten enorm Zeit, kosten auch Geld und kosten Nerven. Und das bedeutet so ein gewisses rationales Desinteresse. VerbraucherInnen haben dann manchmal die rationale Entscheidung getroffen, war es doch mir egal, dann soll der eben mit seiner Sache durchkommen, da klage ich doch jetzt nicht auch noch dagegen. Dafür hat die Politik ja dann 2018 die Musterfeststellungsklage geschaffen. Und die Musterfeststellungsklage sollte schon so eine Antwort darauf sein, dieses rationale Desinteresse so ein bisschen zu bekämpfen. Hier kann der Verband dann den ersten Schritt machen, kann klagen, hier, guck mal, liebes Gericht, stell mal bitte fest, dass XY rechtswidrig ist und dann muss der Verbraucher nur noch einen draufsetzen. Aber das ist noch keine echte Sammelklage, denn in der Musterfeststellungsklage kann eben nur festgestellt werden. Eine echte Sammelklage wäre es, wenn ich jetzt als Verband hingehen würde und sagen würde, hier, liebe Firma Meier, du hast eine Rechnung über 500 Euro an so und so viele 100 VerbraucherInnen geschickt, das ist aber rechtswidrig. Liebes Gericht, einmal bitte verurteilen. Und zwar verurteilen zur Zahlung von diesen 500 Euro an alle Betroffenen, denen du diese Rechnung geschickt hast. Die IBAN ist ja bekannt. Aber solche Sammelklagen gibt es eben leider noch nicht. Auch wenn es immer wieder Bestrebungen gab, sie einzuführen, inzwischen auch auf europäischer Ebene. Aus meiner Sicht wäre es die logische Fortentwicklung des AGB-Gesetzes von 1977 und sie passt auch zu Punkt 4 von John F. Kennedy. Wir brauchen das Recht auf Gehör, wir brauchen effektiven Rechtsschutz, sonst sind unsere Verbraucherrechte eben gar nicht so viel wert. Aber letztlich sind Sammelklagen natürlich keine Geschichte, sie sind die Zukunft, deswegen wahrscheinlich eher etwas für ein anderes Mal. Wir machen also so langsam den Deckel drauf. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Reviews und über Weiterempfehlungen. Ansonsten, wenn ihr Kritik und Anmerkungen habt oder Themenideen, dann schreibt uns gerne an podcast@verbraucherzentrale-hessen.de. Im Übrigen bedanke ich mich recht herzlich für euer Interesse. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Kai. Auf Wiederhören.
Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.